NZZ-Akzent. Es ist London am 1. März. Das Wetter ist grau. Das gibt es noch ab und zu in London. Aber was es nicht so oft gibt, ist, dass ein schwarzer SUV auf einer Straße mitten in der Stadt anhält. Große Bodyguards öffnen die Türen und die Fotografen haben genau darauf gewartet und legen los. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky steigt aus dem Auto. Im Nacken hat er wahrscheinlich noch den Schrecken nach dem Eklat im Weißen Haus einen Tag zuvor. Und die Journalisten rufen und stellen Fragen, was denn jetzt mit ihm und Donald Trump zuvor passiert sei. Aber Zelensky eilt direkt zu seinem Gastgeber. Und was dann kam, das hatte ich nicht erwartet, Niklaus.
Ja, das war eine ganz große Geste, die dann auch eigentlich um die Welt ging. Der britische Premierminister Keir Starmer, er schreitet auf ihn zu und umarmt ihn. Und die beiden gehen dann rein in die Downing Street Nummer 10, den Sitz des britischen Premierministers. Es gibt auch Bilder davon, wie sich die beiden auf einen Sessel setzen vor einem Kamin.
Well, let me just say that you're very, very welcome here in Downing Street.
Keir Starmer, der betont dort auch vor laufender Kamera, dass Großbritannien die Ukraine weiterhin unterstützen wolle, egal wie lange es dauert. Und so eine große Geste, auch diese Fähigkeit, Symbolpolitik im guten Sinne zu betreiben in einem wichtigen Moment, das hätte man dem britischen Premierminister gar nicht zugetraut.
Großbritanniens Premierminister tritt plötzlich als geschickter Vermittler auf die Weltbühne. Wie er überraschend zum Hoffnungsträger für Europa wurde, das besprechen wir mit Großbritannien-Korrespondent Niklaus Nussbliger. Ich bin Simon Schaffer. Warum hätte man Keir Starmer einen solchen Auftritt, so eine Inszenierung nicht zugetraut? Ich meine, er ist Premierminister, ein bisschen gehört es ja auch dazu.
Ja, er ist natürlich Premierminister, aber er war stets ein bisschen der Langweiler, wurde von der Opposition auch kritisiert, er sei eben ein Lawyer und kein Leader, also er sei ein spröder Jurist und keiner, der wirklich die Leute auch anführen, der die Leute mitreißen kann. Ich habe ihn auch schon erlebt bei öffentlichen Auftritten, da wirkt er oft ein wenig hölzern, ein bisschen verkrampft. Und ja, das ist dann auch ein Grund dafür, dass seit seiner Wahl vor jetzt 8 Monaten ungefähr, dass er keine gute Figur gemacht hat. Er hat verschiedene Reformversuche lanciert, die harzten. Er fand irgendwie den Draht nicht zur britischen Bevölkerung und die Umfragewerte, die sanken dann auch ziemlich tief in den Keller.
Okay, kein guter Start.
Kein guter Start, aber dann überrascht er alle.
We get along very famously, as you would say.
Er reist nach Washington zu seinem ersten Besuch beim neu gewählten amerikanischen Präsidenten Donald Trump in Washington.
Can I say thank you for your hospitality, for your leadership? We have met a number of times, we've talked a number of times, and we have had a very constructive.
Die sitzen da zusammen im Oval Office auf den goldenen Stühlen im Weißen Haus vor einem Kamin wieder.
Thank you for changing the conversation to bring about the possibility.
Aber so hölzern wirkt dieser Starmer jetzt eigentlich gar nicht. Das ist ein bisschen galant, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, tatsächlich. Also da sind viele britische Beobachter, waren dann auch sehr überrascht, eben wie geschmeidig, wie witzig, wie geschickt sich da Keir Starmer auch in Szene gesetzt hat. Er spricht sehr freundlich und, wie du sagst, galant.
Er berührt ihn auch immer wieder an der Schulter.
Er berührt ihn immer wieder an der Schulter. Er umschmeichelt ihn richtig gehen. Das hat auch etwas Anbieterndes, muss man sagen.
It is my pleasure to bring a letter. He sent his best.
Und dann, Schlüsselmoment, zückt Keir Starmer einen Brief aus seiner Westentasche, übergibt diesen Brief Donald Trump.
Am I supposed to read it right now?
Yeah, please do.
I've got to tell him what your reaction is.
Trump liest diesen Brief. Es handelt sich um eine Einladung von König Charles III.
Well, that is really nice.
Es ist eine Einladung für einen Staatsbesuch inklusive Staatsbankett auf Schloss Windsor. Und es ist eben bereits die zweite Einladung zu einem Staatsbesuch. Mhm. Und es ist beispielslos, dass ein ausländischer Staatsgast eben zweimal eingeladen wird.
This is really special. This has never happened before. This is unprecedented. Mhm.
Das betont Keir Starmer natürlich auch. Er gibt Trump zu verstehen, wie speziell er sei. Und Trump reagiert dann natürlich auch sehr geschmeichelt.
And I'm very impressed with him. I'm very impressed with his wife. I must say, she's a beautiful, great woman. And I said, you're
good. Er lobt Starmers wundervolle Ehefrau, obwohl er die eigentlich gar nie persönlich gesehen hat. Und er betont hier seine gute Beziehung zu Starmer, diese special relationship. Und der Plan des britischen Premierministers scheint aufzugehen.
Dieser Besuch von Starmer war ein Erfolg für ihn.
Ja, man weiß natürlich bei Donald Trump nie genau, wie sich die Dinge weiterentwickeln. Man muss auch sagen, dass er in Bezug auf die Ukraine oder irgendwelche Sicherheitsgarantien für Europa nicht viel Konkretes natürlich rausgeholt hat. Aber für das bilaterale Verhältnis Großbritannien-USA ist das ein großer Erfolg. Wir denken daran, dass Donald Trump anderen Alliierten mit Zöllen droht, mit Handelskriegen. Großbritannien hat ja sogar ein Handelsabkommen angeboten. Und da sieht man auch eben das Special Relationship. Man sieht eben auch, dass Großbritannien nicht Teil der EU ist, nicht Teil der Zollunion, was eben diese Sonderstellung in diesen Handelskonflikten vielleicht ermöglicht. Und die Beziehungen zwischen Großbritannien und USA, die scheinen nach diesem Besuch eigentlich hervorragend zu sein.
Also kann man sagen, dieser Herr Starmer, der wurde auch unterschätzt.
Ja, ich denke, es steckt mehr in Keir Starmer, als man von außen gesehen hat. Es steckt vielleicht eben auch mehr in ihm, als er selber präsentieren konnte, als er selber zeigen konnte. Aber wenn man genauer hinschaut, dann hat sich das schon zuvor gezeigt, dass da nicht nur ein spröder Anwalt am Werke ist.
What you do for a living is completely secondary when it comes to playing football on the
Da ist ein Linksfüßler am Werk. Der Premierminister kann, wie hier in dieser Aufnahme, in kurzen Hosen und Fußballshirt mit einem Ball umgehen.
Ja, Keir Starmer ist nicht nur ein Linksfüßler und Fußballspieler, er ist sogar ein sehr obsessiver Fußballfan.
Okay.
Also er ist Anhänger des Nord-Londoner Clubs Arsenal. Hat in seiner Karriere, glaube ich, sehr wenige Heimspiele seines Lieblingsvereins verpasst, obwohl er das natürlich jetzt ein bisschen schwieriger unter einen Hut bringen kann als Premierminister. Aber man sieht diese Begeisterung auch in einem Werbevideo von Arsenal. Dieses Video ist mit Musik unterlegt. Er erzählt:
I just love being on the football pitch. And when I'm on that pitch, I'm not leader of the Labour Party. I'm just Keir, one of the teammates.
Und ja, er scheint wirklich diese Begeisterung zu haben für Fußball, die nicht jetzt inszeniert ist, die wirklich ehrlich ist. Ja. Er ist Mittelfeldspieler in der Regel und wie im Fußball, da spielt Keir Starmer auch in der Politik am liebsten auf Resultat.
Was bedeutet das?
Für ihn ist wichtig, dass er am Ende gewinnt, um das mal ganz so banal zu sagen. Er hat die Labour-Partei übernommen als Parteichef, als sie sehr weit links positioniert war unter seinem Vorgänger Jeremy Corbyn. Er ist zum Schluss gekommen, dass die Labour-Partei mit so einer linken Positionierung nie eine Wahl gewinnen wird. Mhm. Auch angesichts des Wahlsystems in Großbritannien. Er hat diese Partei daher auf Linie gebracht, mit harter Hand teilweise, hat sie ins politische Zentrum gerückt. Man hat das auch gesehen im Wahlkampf, da hat er sehr defensiv gespielt, hat möglichst wenig Angriffsfläche gezeigt. hat eigentlich die konservative Partei, die ja unbeliebt geworden war, ein bisschen schwimmen lassen, hat die auflaufen lassen und so den Sieg bei der Wahl errungen. Mhm. Man sieht das beispielsweise auch, wenn er jetzt als Premierminister in schwierigen Momenten agiert. Er hat dort alle ein wenig überrumpelt und gesagt, wir geben jetzt diese zusätzlichen Mittel für die Verteidigung aus. Darüber hat man sehr lange gesprochen in Großbritannien. Starmer hat dann gesagt, wir machen das jetzt, hat das intern auch in der Regierung durchgedrückt und hat dort auch sehr einschneidende Einsparungen bei der Entwicklungshilfe in Kauf nehmen müssen. Das ist natürlich für Labour nicht nur einfach, dem zuzustimmen, aber er setzte das durch. Und man sieht auch, dass dieser Kurs jetzt, mit dem er auftritt, mit dem er diese außenpolitische Krise bewältigt, dass die auch fruchtet und seine Beliebtheitswerte im Inland wieder ansteigen.
Gute Beziehung mit den USA und die Blockade intern wurde ein bisschen gelöst, also die Handbremse, das beeindruckt die Briten.
Ja, die Briten freuen sich natürlich, wenn der Premierminister eine internationale Führungsrolle spielt. Es gibt ja dieses BOMO, Global Britain, im Zusammenhang mit dem Brexit. Da klingt auch so ein bisschen die Erinnerung an das British Empire natürlich an. Und Starmer hat diese Führungsrolle wirklich übernommen. Er hat einen Krisengipfel zur Ukraine und zur Sicherheit Europas in London organisiert, mit dem Ziel, eben mehr Verantwortung Europas in der Verteidigungspolitik zu ermöglichen. Und eben da war auch Volodymyr Zelensky natürlich demonstrativ eingeladen
und dabei. Demonstrativ umarmt. Da wären wir wieder beim Anfang.
Und demonstrativ umarmt. Also er hat ihn sogar an zwei unterschiedlichen Tagen zweimal demonstrativ umarmt. Also das war eine wirklich sehr geschickt inszenierte Diplomatie. Und es war eben auch ein starkes Zeichen. Großbritannien ist Gastgeber, Initiator und gehört natürlich schon auch zu den wichtigsten Ländern Europas mit Blick auf die Sicherheit. Neben Frankreich ist das sicherlich jenes Land in Europa mit der stärksten Armee, das ja auch Atomwaffen hat. Und diese Rolle ist Starmer jetzt gewillt zu spielen.
Because we have to learn from the mistakes of the past. We cannot accept a weak deal.
Dann an der Pressekonferenz zum Ende dieses Gipfels, was konnte er dann verkünden?
We've agreed that the UK, France and others.
Herausgekommen ist letztlich eine Koalition der Willigen. Das ist ein neues Format von Ländern. Das sind teilweise EU-Länder, teilweise Nicht-EU-Länder, teilweise eben auch NATO-Länder, aber natürlich ohne die USA. Also das ist ein neues Format und man will die Ukraine weiterhin unterstützen, weiter Waffen liefern. Man ist auch bereit, und das ist natürlich wichtig, eigene Soldaten in die Ukraine zu entsenden. Das haben zumindest Frankreich und Großbritannien als Führungsnationen jetzt in Aussicht gestellt. Und man will auch in der Diplomatie das Feld jetzt nicht Washington und Moskau überlassen. Man will einen eigenen Plan für einen Waffenstillstand ausarbeiten und den Trump vorlegen. Das heißt, man will auch ein bisschen als Vermittler auftreten und sich an die Seite in diesem diplomatischen Kampf von Volodymyr Zelensky stellen.
Now we need to deliver together.
Jetzt ist halt einfach die Frage, trotz Schmeicheleien bei Trump und einem Inland auf Kurs, zumindest budgettechnisch, klappt's oder klappt's nicht, die Verhandlungen und die ganzen Pläne?
Ob das reicht, ist natürlich die große Frage. Letztlich ohne Amerikaner wird das schwierig werden, weil die Europäer diese militärischen Fähigkeiten alleine einfach gar nicht auf die Reihe bringen. Es besteht auch die Gefahr, dass diese diplomatischen Vermittlungsversuche sich als Rohrkrepierer entpuppen werden. Und auch in dieser Special Relationship mit Trump, da hat man jetzt zwar diese ganz freundlichen und schmeichelhaften Töne aus dem Weißen Haus gehört, aber America First ist natürlich America First. Und es kamen aus Washington dann auch bereits ein paar Seitenhiebe, die dieses gute Verhältnis vielleicht wieder ein wenig trübten bereits. Also der Vizepräsident J.D. Vance, der trat auf Fox News auf in einem Interview und er sprach da von random countries who haven't fought a war for 30 or 40 years, die da Truppen schicken wollten.
Also die UK.
Das war, konnte eigentlich ja nur so verstanden werden, dass das Großbritannien oder Frankreich sind, weil die als einzige bereits gesagt hatten, sie wären bereit, eben solche Truppen zu schicken. Das hat eine riesige Entrüstung ausgelöst in Großbritannien. Aber Starmer hat da auch wieder eigentlich sehr geschickt reagiert. Er hat jetzt J.D. Vance nicht direkt kritisiert, sondern er ist aufgetreten im Unterhaus.
Corporal Jake Hartley was 20. Private Anthony Frampton was 20. Private Daniel Wade was 20.
Und er hat da gefallene britische Soldaten aufgezählt, die in Afghanistan und im Irak gestorben sind bei Militäreinsätzen.
These men fought and died for their country. And across the wars in Afghanistan and Iraq, 642 individuals died fighting for Britain alongside our allies.
Und hat da eben auch betont, dass diese Einsätze mit den Verbündeten stattgefunden hätten. Das war, ohne das direkt zu sagen, eine klare Botschaft an J.D. Vance. Nein, Großbritannien hat natürlich in den letzten 20 und in den letzten 10 Jahren Kriege geführt und sogar als Alliierter an der Seite der USA.
Er kann auch ein bisschen stärker auftreten als bisher. Er kann Charme, er kann Diplomatie. So scheint es bisher. Aber auch im Inland, wie gesagt, hat er sich eine bessere Situation geschaffen. Haben wir denn da wirklich jetzt einen neuen europäischen Hoffnungsträger, sage ich jetzt mal? Was denkst du?
Ich denke, ein Hoffnungsträger ist er. Man wird schauen müssen, ob er diese Hoffnungen erfüllen kann. Und auch in Großbritannien scheinen die Hoffnungen jedenfalls relativ groß zu sein. Also der Economist, nicht normalerweise ein Magazin, das der Labour-Partei extrem nahe steht, um das mal so zu sagen, hat bei seiner neuesten Ausgabe ein Titelbild mit Keir Starmer als Winston Churchill publiziert und den Titel gesetzt Winston Starmer. Also das ist schon ein Zeichen dafür, dass die Erwartungen hoch sind und dass er eben als Hoffnungsträger gehandelt wird.
Ich glaube einfach, Winston Churchill, der war nicht so gut im Fußball wie Keir Starmer.
Der war sicherlich weniger gut im Fußball, weil er auch einen ungesunden Lebenswandel gehabt hat. Er hat ja sehr viel geraucht und sehr viel gegessen. Also von dem her wäre er wahrscheinlich auf dem Fußballplatz ein bisschen langsamer unterwegs gewesen.
Danke, warst du hier, Niklaus.
Vielen Dank dir, Simon.
Das war unser Akzent mit Großbritannien-Korrespondent Niklaus Nussbliger. Mein Name ist Simon Schaffer und bis zum nächsten Mal.